Crisis, what crisis? Siebte Staffel, Leben und Führen im Balance, Folge 11, Psychologie der Krise. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt,
um die 20 Minuten
und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Crisis, what crisis? Und im bewährten Trio Sven Adomat, Uwe Dotzlaff, Manfred Stockmann begleiten wir euch durch diese Folge. Und es geht, diesmal haben wir jetzt gesagt, wir haben so viel über Krisen, über diese Kontrollverluste, Steuerungsverluste, Ängste, Fürchte und was auch immer da so dabei ist. Nun haben wir gesagt, gehen wir doch mal in die Psychologie der Krise, also der persönlichen, was ist ein Krisenempfinden? Und wer würde sich da weniger gut oder besser anbieten als Sven, der mit seiner Sportpsychologie, Wirtschaftspsychologie und all diesen Teilen ganz tief drinsteckt? Sportler haben Krisen, Unternehmer haben Krisen, Führungskräfte haben Krisen. Was erlebst du da so oder was ist für dich überhaupt das Thema Umgang mit Krise?
Ich glaube, ich hole mal ganz schnell ein kleines Stück aus. Wir haben so oft festgestellt, dass Reflektieren, drüber reden, die besten Gedanken macht. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil ist. Und damit würde ich mit euch eigentlich einsteigen. Also, wenn wir uns anschauen, was ist Krise? Und Uwe sagt immer, das ist eigentlich ja gar kein negatives Wort, ne? Und das ist einfach was, was uns immer wieder helfen kann, so die ersten Schritte vielleicht auch mal neu und anders wieder zu denken. Ursprünglich geht es ja um Meinung, Beurteilung und Entscheidung bei Krise, wenn man den Wortstamm sich anschaut. Dann gab es mal irgendwann eine Weiterentwicklung. Krise heißt, es spitzt sich etwas zu. Und mit dieser Zuspitzung muss ich am Ende des Tages halt mal überlegen, von was trenne ich mich oder von was unterscheidet sich zwischen A und B, ne? Und das ist einfach das, was Krise, finde ich, so im ersten Teil in der Begrifflichkeit nochmal klar sein sollte. Es ist nicht unbedingt was total Negatives. Das, worauf wir ja häufig gucken, ist, die Welt bricht zusammen, Krise, ja, vom Gedankengang her. Und für mich wäre jetzt wichtig, zum Beispiel unterschiedliche Ebenen mal aufzumachen. Also Nummer eins ist, was bei Krise, finde ich, sehr, sehr, sehr spannend ist, ist, ich brauche ja Situationsbewusstsein, ziemlich genau feststellen zu können, wie bedrohlich ist diese Situation für mich. Das ist so der erste große Skill, den ich total spannend finde bei Krise. Und hier kann ich gleich so ein bisschen spoilern und da könnt ihr eure Meinung dazu schmeißen. Ich glaube, das ist uns verloren gegangen. Also die Fähigkeit, die Bedrohungsszenarien ganz nüchtern zu betrachten und abschätzen zu können, um die Situationen wahrzunehmen. Erstmal, ohne da immer alles einzuinterpretieren, das geht ganz vielen Menschen verloren.
Ja, wenn du sagst, wir steigen da mal ein in die Situation und eine Krise baut sich ja auf. Über Indikatoren merken wir das, der Druck nimmt zu auf den Kessel, nimmt zu. Ich habe keine Reaktion, brauche noch keine Reaktion. Wir können noch abwarten, es kann noch gut werden, etc. pp. Und dann baut sich es auf und erreicht irgendwann mal ein Plateau. Und an diesem Plateau entscheidet sich das, denn dann wird es zur Gefahr, wird es zu einer Bedrohung, wird es zur Eskalation, wird es zur Katastrophe, also geht das Schiff unter, ja, oder aber, dass ich auf diesem Plateau dann so weit bin, dass ich auch die Chancen, die sich darin ergeben, einfach sehe und sage, jetzt gehe ich aber aus dieser Krise raus und sage, hey, unser Produkt läuft nicht mehr, unsere Lieferanten liefern nicht mehr, unsere Kunden kaufen nicht mehr, ja, das beobachte ich ja über eine ganz lange Zeit. Oder der Gesetzgeber will uns nicht mehr oder. Also so ganz viele Dinge. Und wenn sie bedrohlich werden, dann kann ich mich ja darauf schon vorbereiten. Und ich erreiche dieses Plateau. Und dann kann ich abstürzen. Das kann passieren. Das wird jedem irgendwann mal passieren. Oder ich sage einfach, ich nutze jetzt diese Chance, um etwas Neues und Gutes zu machen. Das hat Nurjajew mal gesagt. Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleise wirft, glauben wir, alles sei verloren. Dabei fängt etwas Neues, Gutes an. Und das ist so die Idee dabei, ne?
Ja, und ich würde jetzt ergänzen um den zweiten Gedanken, den kennen wir aus dem Stressmanagement. Warum brauchen wir diesen Druck, also diesen Schock,
Ja.
um diese Entscheidung zu fällen,
Richtig.
Weg A oder B zu gehen? Das ist ja eigentlich das zweite Spannende. Das heißt, nicht nur die Situation verändert sich in der Bedrohung, sondern tatsächlich vermutlich an ganz vielen Stellen auch meine Handlungsmöglichkeiten. Und das ist ja der zweite Effekt von Krise. Ich schätze meine Handlungsoptionen ein. Und jeder, der jetzt an deinen Schiffsuntergang denkt, der wird vielleicht dahin gehen und sagen, okay, da gibt es dann vermutlich irgendwann ganz schön wenige Handlungsoptionen. Ja, wenn ich das Ding so weit eskalieren lasse, dass ich dann irgendwann bei weniger angekommen sind. Und das, finde ich, ist ein zweiter wichtiger Teil, gerade auf der individuellen Krisenebene, dass wir viel früher anfangen, so ein bisschen in die Weitsicht zu entwickeln, weil dann haben wir mehr Handlungsmöglichkeiten und ich hätte viel mehr Optionen.
Aber sehr häufig ist es so, im Nachhinein weiß ich, oh, was haben wir alles falsch gemacht, ne? Aber ich kann ja die Freiräume benutzen, auf dem Weg dahin, auf dem Weg zu dieser Krise zu bestimmen und zu sagen, nee, machen wir, zu hinterfragen auch, welche Optionen würde ich denn nehmen, ja? Im Chinesischen heißt ja Krise YG, ne? Die Krise und die Chance, die dahinter steckt. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, nehmen wir mal den Schiffsuntergang, dass die Titanic untergegangen ist, war nicht die Kollision mit dem Eisberg. Es war nur eine Frage der Zeit, wann dieses Schiff untergeht, weil wir in unserer gigantischen Selbstüberschätzung oder Technologie oder Techniküberschätzung geglaubt haben, ein Schiff aus Eisen könnten die Menschen so bauen, dass es niemals untergeht. Und da war der Grundfehler dabei. Der Grundfehler war, ein Schiff aus Eisen, das nur mit Luft gefüllt ist, kann immer untergehen, gerade unter den Bedingungen, so wie die Titanic gebaut worden ist. Warum ist sie so gebaut worden? Weil wir überheblich geworden sind. Ja, warum ist die Pamir untergegangen? Wo wurde der Fehler gemacht? Doch nicht, als die Besatzung im Sturm war, sondern als die Besatzung entschieden hat oder die Reederei hat entschieden, in Südamerika auch die Ballastwassertanks mit Getreide zu füllen. Der Fehler lag viel, viel früher.
Und das wäre für mich dann irgendwann der dritte Aspekt davon. Tatsächlich, wenn ich frühzeitig Handlungsoptionen habe, dann
Richtig.
kommt noch ein Teil dazu, der ist im Endeffekt, wie schätze ich Erfolg dieses Handelns ein? Und das ist eigentlich die letzte große Baustelle bei der Krisenbewältigung, ne, die ich brauche. Ich muss nämlich halt, wenn möglich, an diesen Erfolg noch glauben können, weil sonst verschärfen sich diese drei Mechanismen. Die Bedrohung ist groß, meine Handlungsmöglichkeiten sind klein und ich schätze Erfolgswahrscheinlichkeiten klein. Dann ist die Krise perfekt, und dann ist sie vielleicht auch schwierig. Nichtsdestotrotz, um auf unseren Einstieg zu kommen, in dem Fall trenne ich sehr eindeutig wahrscheinlich zwischen zwei Optionen. Ja? Scheitern, gewinnen. Fertig.
Aber vorher, bevor ich diese Optionen habe, muss ja auch der Wille dazu da sein, auf dem Weg dahin in diese Krise, wenn sie nicht plötzlich und unerwartet kommt, ja, nicht schlagartig kommt, auf dem Weg dahin gibt es Indikatoren, die ich durchaus hinterfragen kann, wenn ich mir die Zeit nehme oder wenn ich Empathie habe, das, was wir in einer der vorderen Folgen schon hatte. Ich habe Empathie und höre mal anderen, nicht permanenten Nörglern oder Mackriches zu, was sie denn über die augenblickliche Situation so denken. Ja, Titanic, das junge Mädchen geht mit dem Konstrukteur dieses Schiffes übers Oberdeck und sie fragt den Konstrukteur, haben wir denn für jeden Menschen hier an Bord ein Rettungsfloß? Die hat keine Ahnung von Schiffen. Die stellt nur eine logische Frage. Und der Konstrukteur sagt, nein, wir haben bewusst welche weggenommen, weil wir sind der Meinung, dieses Schiff kann nicht untergehen. Und da war eigentlich der Fehler schon da, zu sagen, okay, wenn dieses Schiff nicht für jeden einen Rettungsfloß hat, dann muss ich alle anderen Dinge ausschließen, dass es zu einer gefährlichen Situation kommt. Also Geschwindigkeit runter, ja, nicht wie da, um den Rekord zu sichern, nochmal die Geschwindigkeit hochzunehmen, den Ausguck verstärken und vielleicht die Ferngläser doch zu finden, die denn da seit Ablegen in Edinburgh nicht gefunden wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dann die Selbstherrlichkeit zu glauben, dieses Schiff kann nicht mit einem Eisberg kollidieren. Und dann sagt der Steuermann oder der zweite Offizier auch noch ein falsches Kommando. Ich weiß nicht, wer es mal gesehen hat, diesen Film. Er ändert den Kurs in die falsche Richtung. Bei der Kollision mit einem Eisberg. Also alles Dinge, die darauf hingearbeitet haben, ganz abgesehen davon, von der Macht des Kapitäns oder der Reederei oder. Die Fehler, die sind schon lange auf dem Weg dahin gemacht worden.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Jetzt möchte ich ja mal, die Schifffahrt ist schön, die Titanic hat mir jetzt auch gefallen, die Doku habe ich damals gesehen, mit den ganzen Reihen. Jetzt schauen wir mal die Führungskraft doch mal heute an in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Rolle oder auch als Unternehmer. So, also wenn ich jetzt angestellt bin, dann kriege ich das gerade mit, dass bei manchen Personalabbauaktionen, Standortschließung oder was da auch manchmal so dran ist, natürlich da eine persönliche Krise beim Einzelnen eintritt. Also das ist so das Thema Zukunftsängste. Wo wären jetzt da die Parts zu sagen, okay, konnte ich das kommen sehen? Würde ich jetzt sagen, ich hätte mich schon vorher um eine neue Stelle umschauen sollen oder ich hätte mich innerhalb des Konzerns entsprechend positionieren können müssen an diese Sachen als Vorbereitungsoption? Was wäre da so dabei? Also Max Frisch, von dem stammt ja dieses Zitat, das mir sehr gefällt. Der sagt ja, die Krise ist ein produktiver Zustand. Wir müssen ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Also damit, das wäre ja das, was Sven, was du ja sagst, so, das ist eine Änderung der Außensituation, aber ich habe ja im Endeffekt am Anfang noch so ziemlich alle Optionen offen, die ich kann. Die Frage ist ja nur, wie lange warte ich, was warte ich ab, bevor mir immer weniger dieser Optionen übrig bleiben? Oder wann ist der Druck so hoch, dass ich eben nur noch diese eine Option, dann zum Beispiel Kündigung steht an oder wie auch immer, Wahl nehmen kann?
Aber das ist im Prinzip ja dieser Phasendurchlauf, wenn man sich überlegt, was passiert in ganz vielen Situationen, wo sich es aufschaukelt, hast du am Anfang diese Leugnung oder das Nicht-Wahrhaben. Ja, was erstmal noch ganz lange funktioniert. Dann irgendwann kommt diese emotionale Last. Das heißt, keine Ahnung, ob das dann Angst ist oder Wut ist oder was auch immer, was da kommt. Und diese zwei Phasen, die sind ja total kontraproduktiv, um zu denken und um kreativ zu sein, um lösungsorientiert zu sein, um zukunftsorientiert zu sein. Und erst danach haben wir die Chance, praktisch in einem neu erfinden oder wenn wir mit Krise denken, in dieses Trennen von richtig und falsch oder von den Optionen auf das Richtige zu kommen. Erst danach hätten wir die Chance. Jetzt wäre unsere Aufgabe auf der individuellen Ebene, den Menschen zu begleiten, diese ersten zwei Phasen zu reflektieren, sie zu sortieren für sich und eigentlich möglichst schnell zu überwinden. Das ist der Auftrag. Also Emotionen gehen immer am besten, wenn man sie sich bewusst macht, wenn man sie verbalisiert und wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt. Und das beim Nicht-Wahrhaben-Wollen ist halt tatsächlich Situationsbewusstsein, Analysestrategien für Situationen, nüchterne Betrachtung, andere Blickwinkel, genau das, was wir machen müssen, um aus einer Krise zu kommen. Und das ist natürlich, wenn wir das nochmal auf Führungskräfte beziehen, der schwierigste Teil, weil häufig sind sie damit alleine und häufig haben sie da keine Skills für.
Ja, oder was mir manchmal auch, was das Umfeld angeht, so wie das, dass es geleugnet wird, dass es diese Situation ist oder so als darüber darf nicht gesprochen werden. Das wäre dann dieses Thema, ich bin damit ziemlich alleine, weil ich kann mich mit keinem austauschen und anscheinend darf es gar kein Thema sein. Ne?
Ja, und ich glaube, dass gerade dieser, wenn wir diesen Schockzustand haben, ne, dann muss ich irgendwann mal auch in die Situation kommen der Akzeptanz. Das ist halt einfach jetzt so. Jetzt ist die Situation so, wie sie eingetreten ist. Und es darf nicht in Angst oder Hilflosigkeit oder dann sogar in die Steigerung, in den Kontrollverlust führen. Ich habe jetzt nichts mehr unter Kontrolle. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich will es auch nicht wahrhaben, dass das so ist. Ich lasse es einfach so laufen und habe jetzt keinen Lösungsansatz mehr. Das heißt, wenn ich in diesem Ding bin, wenn ich also jetzt nur noch mein Unterbewusstsein steuern lasse. Ich habe einen kompletten Kontrollverlust und das kann Sven besser erklären, aber dass dann Angst- oder Fluchthormone uns bewegen, etwas zu tun, was im ersten Augenblick irrational erscheint. Das passiert uns
ja auch. Kurzschlussreaktion.
Ja, das passiert uns ja. Ja. Wir verlieren das seelische Gleichgewicht, wir verlieren komplett alle den gesamten Überblick über die Geschichte. Und wir müssen jetzt da wieder rauskommen. Wie komme ich denn da wieder raus?
Wie komme ich da raus, wäre für mich auch manchmal so ein wichtiger Punkt. Was kann ich denn im Anführungszeichen Normalzustand schon vorbereiten als Ankerpunkte, als Sicherheitsthemen, die für mich wichtig wären, wo ich sage, okay, und dann kann ich darauf zurückgreifen. Aber sind wir dann wieder bei dem Thema Vorsorge treffen, ist auch nicht so unbedingt in der menschlichen Natur angelegt?
Ich glaube doch. Ich glaube, dein Wort, ne, Vorsorge, Prophylaxe, einfach hinzugehen und zu sagen, wir können nicht alle Situationen vorhersehen. Ich habe das neulich in der Arbeit einer Ergotherapeutin erlebt. Die hat ganz klare Regeln mit ihren Patienten oder ich weiß gar nicht, heißen die Patienten, Sven? Ja, keine Ahnung. Und die sagt, unsere wichtigste Regel ist, ich darf und du darfst Stopp sagen. Und jeder im System darf Stopp sagen. Und wenn einer Stopp sagt, dann heißt das noch lange nicht Stopp, weil der Leader bleibt ja der Leader. Ja? Der muss dann dieses Stopp auch umsetzen. Aber wenn dieses Stopp kommt und ehrlich ist und offen ist und wenn es emotionslos vielleicht auch ist, aber wenn dieses Stopp kommt, dann müssen zumindest alle Beteiligten dieses besondere Stoppzeichen erstmal akzeptieren und überlegen, führt es möglicherweise, wenn wir es doch weitermachen, zur Katastrophe. Und dieses Stopp, dieses Recht darauf, Stopp zu sagen, das haben die Beteiligten im gesamten System.
Das wäre eine Regel, die man im Vorfeld schon trifft, ne? Mal. Mhm.
Eine Regel, die man trifft, und ich glaube, ansonsten ist man sehr schnell in Resilienzfaktoren irgendwie, ne, von Systemen drin, zu sagen, was braucht ein Mensch, damit er überhaupt in der Lage ist, sowas mal mitzumachen und anzugehen, ne? Also irgendwie das Gute, ein positives Selbstkonzept, hohe Selbstwirksamkeit, ne? Das wären so Klassiker, vielleicht auch was von Vertrauen, so als Grundsache in Zukunft positiv zu gucken. Und dann soziale Unterstützung, Rahmen liefern, Fähigkeit, sich Hilfe zu holen. Das wären so die Klassiker, ne, die mir spontan auch einfallen, die dann aus der Krise rauskommen, sicherlich sehr clever sind. Ja.
Ich glaube, das, was du sagst, eine feste Verankerung im System. Ne? Du bist Teil des Systems, auch wenn Führen einsam macht und du da oben von dir erwartet wird ja ständig, dass du es machen musst. Aber eben auch etwas zu trainieren im System, das mich dann auch von dieser Last befreit, damit ich diese, vielleicht auch die Ruhe in dem Augenblick der Zuspitzung der Lage, dass ich diese Ruhe habe, weil ich weiß, ich habe ein gutes System, ich habe ein gutes Team, ich habe gute Regeln, ich habe ein tolles Umfeld, und uns kann nichts passieren, weil wir an einem Strang ziehen und in einer Richtung. Und das ist etwas, was ich bei uns immer mehr beobachte, ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen hilflos, diese Entsolidarisierung. Wir freuen uns darüber, wenn ein anderer einen Fehler macht und werfen ihm den dann vor in den Medien oder irgendwo. Ja, das finden wir ganz, ganz toll und feiern das dann, statt einfach zu sagen, lass uns doch mal zusammen eine Lösung finden für dich als Individuum.
Nee, es heißt ja auch, früher hat es immer am Anfang geheißen, es gibt diese drei Reaktionen ja auf die Sachen mit Fight, Flight and Freeze.
Ja.
Dann kam ja noch das Flock dazu, also das, sich in der Gruppe zusammenzuschließen, das, was man ja so schön bei Vogel- und Fischschwärmen sieht. Das heißt nicht der Einzelne, sondern auf einmal ist es ein Gebilde, das agiert. Und wenn man dann halt sagt, durch diese Größe ist die Art als solche geschützt, da mag es vielleicht ein einzelnes Opfer geben im Ganzen, aber zum anderen gibt man halt auch ein anderes Bild nach außen ab und man fühlt sich in der Gemeinschaft halt besser aufgehoben. Ne?
Ja. Und ich glaube, ich würde in den Ring auch außer diesen Themen nochmal reinschmeißen. Wenn man das mit der professionellen Ansicht bearbeitet, dann ist der erste wichtige Schritt, um all das machen zu können, immer diese emotionale Entlastung zu schaffen. Also den Menschen dabei zu begleiten, dass das aus dieser Emotionsspirale halt rauskommt. Und dann kann man alles analytische und alle strategischen Entscheidungen und alle Zukunft viel Definition halt nach und nach abfrühstücken. Aber erst einmal ist, ich muss aus diesem Emotionsidee weg. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade erleben, was so in der individuellen Krise halt das größte Thema ist. Ne? Das verengt unheimlich, das macht zu und das muss erstmal ein Stückchen behoben oder verändert werden. Und im Zweifelsfalle geht es dann vermutlich nur mit der sehr professionellen Außensicht darauf.
Also das heißt, das Thema Ruhe reinkommen zu lassen, das, was du ja meinst, einfach. Und das merken wir ja auch heute medial, sagen wir mal, wenn man es von außen in den Sachen, es wird ja permanent immer wieder aufgewühlt. Das darf ja gar nicht zur Ruhe kommen. Und von daher fehlt dann wahrscheinlich auch die Klarheit und der Ruhepol, um daraus eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also scheint ja vieles auch bei dem Einzelnen, er fühlt sich mehr getrieben in seiner Entscheidung oder in seinen Aktionen, die er durchzuführen hat, als dass er sie wirklich überlegt hinbekommt. Ne?
Jetzt mache ich mal den Advocatus Diaboli. Wenn ich denn so getrieben bin, ne, mich treibt das dahin, auch in diese Extremsituation im Team. Und ich kann zwischendurch keinen fragen, weil ich muss ja, Mythos 1-7, ich muss ja Stärke zeigen, man erwartet immer von mir die ganzen Zombies, alles Mögliche. Und jetzt soll ich an irgendeiner Stelle akzeptieren, ich habe kein Wissensdefizit, ich habe ein Umsetzungsdefizit. Ich weiß um diese Mechanismen, wie komme ich in eine Depression, wie komme ich aus einer Depression wieder raus. Aber ich sage mir dann immer, das gilt nur für die anderen, trifft auf mich nicht zu. An welcher Stelle akzeptiere ich denn dann vor der Katastrophe, ich brauche jetzt doch professionelle Hilfe, Sven? Wann öffne ich mich? Als ja, da oben bin ich einsam.
Ich glaube, dass das eine ganz schwere Geschichte ist, ne? Also wenn du da sowas erwartest, dann glaube ich, funktioniert das nicht, so ein plötzliches Klick gemacht und dann ist das da. Sondern wenn wir auch hier wieder lösungsorientiert für die Zukunft, dann wäre es eigentlich ein Skill, den man frühzeitig entwickeln können muss, ne? Dass ich halt, wann komme ich in diese Sackgasse und woran erkenne ich sehr frühzeitig, dass ich in die Sackgasse hole und wann hole ich mir Hilfe? Also eigentlich der Gedankengang, dass wir das vielleicht in vielen Positionen viel zu spät machen, ne? Den mal zu reflektieren, wann hole ich mir eine zweite Meinung, wann hole ich mir eine andere Sicht und dann auch tatsächlich in der reellen Welt das machen und nicht nur in unserer Innenwelt, ne? Also versuchen, zweite, andere Sichtweisen kann man ja auch in seinem eigenen Kopf aufbauen, aber das sollte man sehr frühzeitig machen. Und wenn das eben nicht gelernt ist, also wenn das nicht zu deinem Repertoire gehört, dass du das machst, wenn du unter Druck gehältst, dann wirst du, glaube ich, nicht an den Moment kommen, wo es Klick macht, sondern dann wirst du schon über die Klippe gefallen sein. Dann hat es Klick gemacht und dann kannst du anfangen, wieder aufzuräumen oder wieder hochzuklettern. Ne?
Aber in unserer leistungs- und ergebnisorientierten Gesellschaft, ne, diese Klippe, wenn ich dann darüber bin, kann ich ja wenigstens doch als schlechtes Beispiel dienen. Aber ich glaube schon, deine Lösung, ne, diese Lösung, das zu kommunizieren und nicht zu, ja, das kann man ja heute. Es wird teilweise ja sogar, das Pendel schlägt dann in eine andere Richtung um, dass ich gerade psychische Erkrankungen jetzt öffentlich machen darf. Ne? Ich gerate in eine Depression.
Aber meistens immer erst dann, wenn ich durch bin. Also selten, wenn ich reingerate. Also das sind die wenigsten.
Ja. Aber in unserem
Sprachgebrauch. Wir sind schon am Ende, sonst kommen wir hier auch noch in eine psychische Depression.
Ach so.
Weil wir hier unter Druck geraten. Wir sind ja schon in der Nachspielzeit.
Okay.
Mit dem ganzen Thema. Also zusammengefasst, Ruhe reinbringen, vorbereiten und nicht erst abwarten, bis es soweit ist. Das wären dann mal so die kurz und knackig zusammengefasst Empfehlungen, die von unserer Seite kommen. Bleibt uns gewogen, bleibt dran, bis wir dann, ja, das müsste dann schon die Abschlussfolge dieser Staffel sein, uns dann nächste Woche wiedersehen. Macht's gut, ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.